SWR 1 Radioreport Recht.
Mit Claudia Kornmeier. Fotos von Adolf Hitler, Hakenkreuze auf Geburtstagskuchen, die fiktive Darstellung eines Flüchtlings in einer Gaskammer. 2020 wurden bundesweit Verdachtsfälle rechtsextremer Chatgruppen bei der Polizei bekannt. Die Politik reagierte schnell mit der Forderung nach Null Toleranz für Rechtsextreme. Wir wollten wissen, was ist daraus geworden? Wie gut bekommt die Justiz diese Fälle in den Griff? Zu Gast ist heute mein Kollege Markus Seel, zugeschaltet aus seinem Büro in Berlin. Markus, du hast dich mit dem Thema ausführlich beschäftigt, Gespräche geführt, Bilder und Videos aus diesen Chatgruppen angeschaut. Wie verbreitet sind solche Gruppen denn?
Man kann vielleicht sagen, dass es bundesweit verteilte Einzelfälle sind. Es ist nicht ein Phänomen, was jetzt nur in einer ganz bestimmten Polizeidienststelle nur in einem Bundesland aufgetreten wäre, sondern eben verteilt über Deutschland. Also in Nordrhein-Westfalen sind 2 Chatgruppen bekannt geworden. In einer dieser Gruppe sind so rund 15 Leute drin gewesen. In der anderen Gruppe sind es so ungefähr 30. Aber sind auch Fälle bekannt geworden in Baden-Württemberg, in Bayern und auch in Hessen. Und das Interessante ist eben, dass die Innenbehörden, die Innenminister der Länder, gar nicht so ganz genaue Zahlen haben und wissen, wie viele von diesen Fällen von rechtsextremistischen Chatgruppen es eigentlich überhaupt gibt, weil die das gar nicht so genau erfassen. Das liegt daran, dass jetzt erstmal der Umstand, dass es eine rechtsextremistische Chatgruppe gibt, noch per se jetzt erstmal kein Delikt erfüllt und deshalb jetzt auch erstmal nicht irgendwie in der Kriminalstatistik oder so gesondert auftaucht.
Aber das heißt, keine Einzelfälle, nicht nur ein Problem in einem Bundesland oder auch nur in einer bestimmten Polizeidienststelle. Und deshalb hat ja auch nicht nur Reul damals reagiert, sondern auch Bundesinnenminister Horst Seehofer. Im Bundestag war das damals im Herbst 2020.
Bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus ist die Linie der Bundesregierung auch vollkommen klar. Wir klären auf, wir vertuschen nichts, wir verfolgen rigoros. Und wir richten uns nach dem Prinzip Null Toleranz für Rechtsextremisten, ganz gleich auf welcher Ebene und in welcher Berufsgruppe.
Also das heißt, Null Toleranz versprechen beide, das klingt doch erstmal streng und gut, oder?
Ja, das klingt erstmal gut und streng und auch nach hartem Durchgreifen. Aber die Frage, die ich mir auch dann gestellt habe, ist, was bleibt denn da eigentlich am Ende übrig für die Beamtinnen und Beamten als rechtliche Konsequenzen? Also was droht denen eigentlich und was bleibt letztendlich eigentlich übrig von diesem ausgerufenen Prinzip von Null Toleranz? Und ja, diesen Fragen bin ich nachgegangen und habe mit einem Rechtsanwalt gesprochen, mit der Staatsanwaltschaft und mit Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichtern.
Okay, klingt interessant, aber lass uns doch erst noch mal einen Schritt zurückgehen. Wie muss man sich denn so eine WhatsApp-Chatgruppe vorstellen? Also was ist da los? Was wird da besprochen? Was wird da geteilt?
Ja, also nach allem, was ich dazu gehört habe, sind das so gemischte Runden, muss man sagen. Also das sind Chatgruppen, da schließt sich so eine ganze Dienstgruppe der Polizei zusammen und die tauschen da ganz verschiedene Sachen aus. Also es gibt da auch ganz verschiedene Personen oder sozusagen Leute, die da eine ganz bestimmte Rolle haben. Also es gibt, so hat man mir das erzählt, so eine Handvoll Leute, die würde man so bezeichnen, vielleicht als Alpha-Tiere oder auch als Redelsführer. Das sind die so in dieser Chatgruppe so den Ton angeben. Und eben auch dann die waren jetzt in diesen NRW-Fällen, die eben fremdenfeindliches und rassistisches Material da in diese Gruppe gepostet haben. Und dann hat man in diesen Chatgruppen aber auch andere Leute aus der Dienststelle, Polizistinnen und Polizisten, die vielleicht aber auch nur Interesse daran haben zu erfahren, kann ich meine Schicht am Wochenende tauschen, mit wem sitze ich am nächsten Tag zusammen im Streifenwagen. Und wo oder wie findet die nächste Grillparty statt? Und eben auch alles dazwischen, also zwischen diesen Alpha-Tieren und denen, die vielleicht eher nur Interesse dran haben, da über dienstliche Belange auf dem aktuellen Stand zu sein.
Also eine Mischung zwischen Grillparty bis zu dem geteilten Adolf-Hitler-Bild. Das sind so diese Chatgruppen, über die wir hier sprechen. Lass uns die Konsequenzen anschauen und zwar mit den strafrechtlichen beginnen, weil daran denkt man ja vielleicht als allererstes. Was droht Beamtinnen und Beamten denn, die in solchen Gruppen sind? Was kann da strafbar sein?
Ja, ich glaube, genau vor dieser Frage stehen auch die Strafverfolgerinnen und Strafverfolger. Ja, einerseits ist das für die bekanntes Terrain, aber eben auch Neuland. Und die müssen sich eben ganz genau auch anschauen, wer hat da in dieser Chatgruppe am Ende was genau gemacht. Und im Fokus stehen natürlich zuerst diese Personen, von denen wir gerade schon so ein bisschen sprachen, die ja eher so die Alpha-Tiere sind, die eben selbst aktiv Beiträge, Fotos, Videos, Texte da reingepostet haben. Und da müssen sie sich zuerst mal fragen, ist das denn eigentlich strafbar? Und wenn man jetzt durchs Strafgesetzbuch blättert, dann fällt ein Straftatbestand auf, der heißt Verwenden von Symbolen oder Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Und ja, der soll verhindern, dass in Deutschland eben öffentlich Nazi-Symbole verbreitet werden, gezeigt werden. Also alles von Hakenkreuze über SS-Zeichen bis zu Adolf Hitler-Bilder. Aber der entscheidende Punkt dabei ist eben, und so haben mir das auch die Strafverfolger erzählt, dass eben nach dem Strafrecht nur das strafbar ist an diesem Straftatbestand, wenn diese Nazi-Symbole auch öffentlich verwendet werden, also nach außen gezeigt werden. Und wenn man jetzt auf diese Chatgruppen schaut, diese Chatgruppenfälle, dann stellt sich eben die Frage, wenn diese Fotos, Videos in dieser Chatgruppe bleiben, sind sie dann eigentlich öffentlich verbreitet oder sind sie quasi nur intern geblieben?
Da ist es grundsätzlich in der Rechtsprechung eigentlich so, dass man sagt, WhatsApp-Gruppen, die ja begrenzt sind auf die Teilnehmer und wo man ja nicht einfach irgendwo sagen kann, da kann ich jetzt freiwillig beitreten dieser Gruppe, sondern muss ja entsprechend von jemand hinzugefügt werden, dass das im Prinzip geschlossene Benutzer sind, ein geschlossener Nutzerkreis ist und damit alles, was ich in einen geschlossenen Nutzerkreis stelle, nicht öffentlich ist.
Das war jetzt Rechtsanwalt Christoph Arnold und wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann heißt das, diese WhatsApp-Gruppen, die sind nicht öffentlich und das hat dann zur Konsequenz, dass alles, was da gepostet ist, auch nicht strafbar ist. Also auch, wenn dort wirklich harter Nazikram verbreitet wird.
Das scheint so die Linie zu sein, die die Rechtsprechung und auch die Strafverfolger so einschlägt. Also zum Beispiel in Baden-Württemberg gab es einen Fall, dort hat die Staatsanwaltschaft ermittelt zu einer Chatgruppe. Da hatten sich Polizisten, die sich noch in der Ausbildung befinden, zusammengeschlossen und Sachen ausgetauscht. Da war auch ein Mann dabei, der hat Dateien mit NS-Hintergrund verschickt. Und dazu hat mir der Staatsanwalt und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Baden-Baden, Michael Klose, erklärt.
Das Verfahren wurde dann Ende Juli 2020 eingestellt, weil die Ermittlungen nicht genügenden Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage ergaben. Knackpunkt war, dass die inkriminierten WhatsApp-Chats und Dateien nur innerhalb der Chatgruppe verbreitet wurden und die Personen persönlich miteinander bekannt und verbunden waren, sodass es letztlich am Tatbestandsmerkmal der Öffentlichkeit gescheitert ist.
Also, wenn ich das mal zusammenfasse, strafrechtlich ist es ein bisschen schwierig, da ranzukommen. Aber das Strafrecht ist ja nicht das Einzige. Es gibt auch noch das Beamtenrecht, also Dienstrecht. Das heißt, Regeln für das Verhalten von BeamtInnen. Und da ist es etwas strenger.
Also im Strafrecht ist es ja nun so, dass tatsächlich nur das unter Strafe steht, was wirklich so schlimm ist, dass man das als Staat zwingend bestrafen muss. Im Dienstrecht ist das ein bisschen anders organisiert, weil natürlich die jeweiligen Dienstherren, der Bund, die Länder oder auch die Gemeinden, ihre Beamten ja nun anstellen und damit der Beamte sich auch zu einer besonderen Treue gegenüber dem Dienstherrn verpflichtet. Das klingt so pathetisch, aber so ist es auch tatsächlich gemeint. Und das setzt eben voraus, dass nicht nur der Beamte sich nicht strafbar macht, wie sich grundsätzlich niemand strafbar machen darf, sondern dass der Beamte eben auch besonders für die Werte und Auffassungen seines Staates eintritt.
Das war jetzt der Rechtsanwalt Christoph Arnold und ich finde, der macht eben einen ganz spannenden Punkt. Der sagt nämlich, auch was nicht strafbar ist, kann trotzdem Konsequenzen nach sich ziehen, nämlich im Dienstrecht. Und zwar möglicherweise fallen die sogar noch viel empfindlicher aus für die Beamtinnen und Beamten, als die Konsequenzen, die nach dem Strafrecht drohen würden.
Warum? Also was droht denn? Was für Konsequenzen drohen denn nach dem Beamtenrecht?
Ja, also das Beamtenrecht hat verschiedene Stufen von Sanktionen, von Konsequenzen. Das beginnt sozusagen auf der niedrigsten Stufe mit einem Verweis. Das ist so eine Art Ermahnung. Dann kommen Geldbußen. Dann können den Beamtinnen und Beamten die Dienstbezüge gekürzt werden. Man kann degradiert werden. Also man kann in ein niedrigeres Amt versetzt werden. Und als schärfste Strafe oder Sanktion kann eben auch die Entfernung aus dem Dienstverhältnis mit allen wirtschaftlichen Konsequenzen drohen.
Also man fliegt raus sozusagen.
Man fliegt raus, ja, verliert auch alle Ansprüche. Das ist schon natürlich eine sehr heftige Konsequenz. Also viele entscheiden sich ja auch für den Staatsdienst, weil der Sicherheiten bietet, weil man damit irgendwie gut planen kann. Und wenn man jetzt plötzlich entfernt wird aus dem Dienstverhältnis, dann ist das schon für eine Existenz eine sehr einschneidende Maßnahme. Möglicherweise für den einzelnen Beamten, für die einzelne Beamtin als ja, empfindlicher empfunden als jetzt, sage ich jetzt mal, eine reine Geldstrafe aus dem Strafrecht.
Aber wie ist das denn jetzt? Kommt man denn mit dem Beamtenrecht da dran? Also nach dem Beamtenrecht machen die da irgendwas falsch, weil beim Strafrecht war das ja eben nicht der Fall.
Was, glaube ich, interessant ist, dass das Beamtenrecht ist eben ein Recht, was ganz anderes vor Augen hat als das Strafrecht. Also im Beamtenrecht interessiert man sich eben dafür, habe ich hier eine Beamtin, habe ich einen Beamten, die oder der über eine verfassungsfeindliche Gesinnung verfügt. Also ist dieser Beamte, Beamtin, ist der deshalb ungeeignet und muss deshalb Konsequenzen aus dem Beamtenrecht fürchten. Und weil das Beamtenrecht in den Fällen so eine Art Gesamtabwägung vornimmt, kann es jetzt auch viel genauer in diese Chatgruppenfälle reingucken. Also da interessiert aus einer beamtenrechtlichen Perspektive viel mehr, okay, welche Rolle hatte die Person in der Chatgruppe, was hat sie da genau gemacht, wie hat sie sich verhalten, was hat sie wie wahrgenommen, wie hat sie sich zu einzelnen Beiträgen, die da gepostet wurden, denn am Ende verhalten.
Das heißt, allein in so einer WhatsApp-Gruppe Mitglied zu sein, kann schon problematisch sein. Also auch wenn man nichts verschickt, Beiträge von anderen vielleicht nicht mal richtig anschaut. Was heißt das denn dann? Muss man sich aktiv distanzieren, wenn man keine Konsequenzen fürchten will? Oder diese Gruppe irgendwo melden? Oder was wird da erwartet?
Ja, das sind auch alles Fragen, die so zum Neuland für die Gerichte zählen. Die müssen sich da auch erst noch so richtig eine Auffassung zu bilden. Also wenn man mal in die Beamtengesetze schaut, ich kann das ja mal vorlesen, da steht da drin, Beamte müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zu der freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und für deren Erhaltung eintreten. Und spannend ist eben dieser letzte Teilsatz, für deren Erhaltung eintreten, weil der könnte schon darauf schließen lassen, dass es eine gewisse Pflicht von Beamtinnen und Beamten auch in solchen Chatgruppen gibt, ja, aktiv zu werden, sich zu distanzieren, wenn da Beiträge gepostet werden, die fragwürdig sind und zu denen man sich wohl vielleicht verhalten müsste.
Kommen wir doch nochmal zurück auf die konkreten Fälle, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben. Das ist ja jetzt ein halbes Jahr her. Was ist aus der angekündigten Null-Toleranz geworden?
In den meisten Fällen, die da bekannt geworden sind, gab es jetzt erstmal eine Suspendierung. Das ist eine vorläufige Maßnahme, keine endgültige Sanktion. Damit will man eigentlich erstmal erreichen, dass die Angelegenheit sozusagen auf Eis gelegt wird und die Behörden erstmal genug Zeit noch haben, den Sachverhalt noch aufzuklären, das noch weiter zu ermitteln. Und in einem Fall hat das Verwaltungsgericht recht klar den Versuch der Polizistin abgewehrt und hat die Suspendierung aufrechterhalten, eben weil der Vorwurf gegen sie sehr schwer wog. Es ging da eben um heftige Inhalte und den Richterinnen und Richtern schien das gerechtfertigt, die Suspendierung aufrechtzuerhalten. Und interessanterweise in diesem Urteil, das ich mir nochmal näher angeschaut habe, begründet die Behörde diesen Verdacht der verfassungsfeindlichen Gesinnung bei der Polizistin auch damit, dass sie sich zu Fotos, die sie in der Chatgruppe erhalten hat, nicht entsprechend distanziert hat. Und das Verwaltungsgericht, was über diese Wertung nochmal zu entscheiden hatte, hat das auch nicht beanstandet. Also das könnte so ein bisschen in die Richtung deuten, dass die auch davon ausgehen, dass wenn man sich nicht in so einer Gruppe ausreichend distanziert von solchen fragwürdigen Inhalten, dass das eben am Ende auch dann gegen einen verwendet wird und ein Puzzleteil ist, was sich zusammensetzt, wenn es darum geht, liegt hier eine verfassungsfeindliche Gesinnung vor.
Das heißt, wir können zusammenfassen, Verfolgung und Sanktionierung, das klappt. Zwar nicht über Strafrecht, wie man vielleicht zuerst denken mag, aber durchaus über das Dienstrecht. Vielen Dank an dich, Markus, für die Einblicke. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Kornmeier.